Ja, ich habe die heutige Wortbetrachtung mit der Überschrift Leben am Mund Gottes. Ja, wie ich auf das Thema gekommen bin, das hängt damit zusammen, es ging los, als wir über die Schöpfung sprachen. Und dann hat sich nach und nach immer wieder ein Puzzlestein dazu getan. Und da habe ich meine Gedanken dann immer weiter dorthin gelenkt und da kam ich zu dem Thema Leben am Mund Gottes. Was stellt man sich darunter vor? Wie sieht sowas aus, am Mund Gottes zu leben? Muss doch die Brille nehmen, das verschwimmt. Das klingt irgendwie weltfremd, abgeschottet irgendwie als Einsiedler irgendwo lebend oder im Kloster. Und was sind das für Menschen, die so leben? Und was bedeutet das eigentlich am Mund Gottes leben? Dabei geht es so etwas schon ganz früh los im Menschenleben. Ja, in der Menschheitsgeschichte. Und wir lesen dazu in 1. Mose 2, 6 und 7. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Bei Luther heißt es, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und befeuchtete das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch also ein lebendiges Wesen, beziehungsweise eine lebendige Seele, durch den Odem Gottes. Also vom Mund Gottes geht Lebendigkeit aus. Und dieser Odem oder auch Atem, der ist so wichtig, dass sich ohne ihn nicht leben lässt. Ob es nun die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft oder auch vor der Fahrschule, muss jeder lebensrettende Maßnahmen lernen. Dazu gehört die Herzdruckmassage und die Beatmung. Die Beatmung ist sowas von wichtig, dass die Lungen bzw. das Herz wieder Sauerstoff bekommen. Sauerstoff zum Überleben, damit keine Schäden im Gehirn entstehen. Ja, weil dieser Odem von Gott so wichtig ist. Er ist, oder er kann zwar auch künstlich bewerkstelligt werden, gerade bei lebensrettenden Maßnahmen mit Maschinen, aber es ist eben kein eigenständiges Leben. Und auch bei der Lebensrettung, wenn die Beatmung erfolgt, ist ja unterschiedlich, ob durch eine Maschine, durch den Mund oder wie hier in 2. Mose, durch oder in die Nase. Von Gott kommt dieser Lebensodem und er hat das alles, was damit zusammenhängt, wunderbar gestaltet. Also es ist sowas von einmalig, dieser Kreislauf. Alles, was damit zusammenhängt. Ich weiß noch, als in unserer Nachbarschaft dieser schwere Motorradunfall war. Wie der Notarzt und sein Helfer um diesen jungen Mann gerungen haben. Wie sie gekämpft haben. Sie haben die Kittel und Jacken weggeworfen, weil sie geschwitzt haben. Aber umsonst. Es kam keine selbstständige Atmung mehr zustande. Wie schrecklich. Ja, nun meinen ja die Abtreibungsbefürworter, dass das, was nicht selbst atmet, nicht lebt. Aber dass die Mutter stellvertretend für das Ungeborene atmet, kommt diesen einfach nicht in den Sinn. Und dafür hat Gott eben diesen Müttern eine ganz besondere Anatomie mit auf den Lebensweg geschenkt, dass Leben auch so existieren kann und auch funktioniert. Und ich habe dazu einen Artikel gefunden. Ich sage zunächst nicht, von wem er ist. aus der Idee. Und da schreibt er: Ich fasse es nicht. Da töten wir jedes Jahr etwa 100.000 Kinder im Mutterleib, jedes Jahr eine Großstadt. Das sind in 20 Jahren 2 Millionen junger Menschen. Die fehlen uns an allen Ecken und Orten. Aber wir wissen uns ja zu helfen. Wir laden Fachkräfte aus ärmeren Ländern ein, bei uns zu arbeiten. Fachkräfte, die dort dringendst benötigt werden, um Wirtschaft und Industrie im eigenen Land zu entwickeln und zu stärken. Das ist Egoismus schlimmster Art. Und das ist Ausbeutung pur. Denn die Hungernden dort, die Arbeitslosen und die Verzweifelten, die Alten und die Kranken bleiben in Armut zurück. Hauptsache, unsere Wirtschaft boomt. Hier haben die Recht, die sagen, westliche Lebensweise ist Sünde. Haben wir noch Mitgefühl, haben wir noch ein Minimum von Gewissen und Verstand? Wir müssen alle mit allen Kräften, die jetzt bereits hier sind und ein Bleiberecht haben, so schnell wie möglich dazu bringen, Deutsch zu lernen, sich ausbilden zu lassen und in der Wirtschaft Fuß zu fassen, um schlussendlich wieder in ihre Länder zurückzukehren, um dort mitzuhelfen, alles aufzubauen, wieder Arbeit und Brot unter die Leute zu bringen. Wir sollten dorthin finanzieren und helfen. Und auch bei uns müssen Ordnung und Lebensfreude zurückkehren. Wir sollen wieder Mut zu Kindern haben und Müttern in Not wirksam helfen, anstatt die Legalisierung von Abtreibung voranzutreiben. Unsere Kinder sollten wieder das wertvollste Gut und die größte Freude werden. Kennen wir das überhaupt noch? Freude an heranwachsendem Kind, auch schon im Mutterleib, wirkliche Freude an Ehe und Familie, wo Freude herrscht und Kinder lachen, da gibt es wieder Perspektiven. Da leben auch Regierung und Wirtschaft leichter. Ja, und wer ist sowas? Ist das ein Abgehobener, ist das ein Weltfremder, der sowas schreibt? Es ist der Pfarrer Uwe Holmer. Und zwar, es ist der Mann, der Leiter des Diakonischen Anstalten Lobetal, der damals Erich Honecker und seine Margot aufgenommen hat. Seine Genossen haben sie nicht aufgenommen, aber ein Pfarrer hat sie aufgenommen. Und das ist eigentlich pure Nächstenliebe. Ja, er hat sie 10 Wochen bei sich aufgenommen, als sie keiner wollte. Und wenn ein Mann so etwas sagt, dann hat es auch bei mir irgendwie Wirkung. Aber ich denke, das reicht zu diesem Thema. Wir wollen weiter in dem Leben am Mund Gottes. Ja, das junge Menschlein, das lebt ja zunächst unbewusst und unbeschwert bis zu einem gewissen Alter. Also unter normalen Umständen jetzt. Aber ab einem gewissen Alter, und das ist ja sehr unterschiedlich, prägt sich das Bewusstsein, die Charakterstärken und Schwächen. Ja, und Gott hat etwas in das geschenkte Leben hineingelegt. Und zwar einen Bezug zum Schöpfer. Dass das Geschöpf nach einem Bezug zum Schöpfer sucht. Und dieses Bewusstsein hat Gott in jeden Menschen hineingelegt. Ob er danach sucht oder nicht, das hängt von jedem selbst ab. Es kommt die Zeit, wo der Mensch eine Entscheidung treffen muss, ohne Gott oder mit Gott zu leben. Heutzutage steht die Schöpfung an erster Stelle, nicht der Schöpfer. Und eine neue Religion ist entstanden. Nicht nur in Deutschland. Die Religion nennt sich Klima. Mit seinen vielen Wortschöpfungen, Klimawandel, Klimakatastrophe, Klimaerwärmung, Klimaschutz, Klimaziele. Und wer lange genug und laut genug schreit, der bekommt auch genug Anhänger. Und es ist ja bekannt, durch Angst kann man die Leute motivieren. Und es ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Die Welttemperatur auf ein bestimmtes Maß halten zu wollen, das ist jetzt meine Meinung. Das ist eine ungeheure Anmaßung. Herrschen wir etwa schon über die Vulkanausbrüche, die ja laut Bibel zunehmen sollen? Herrschen wir etwa über die Sandstürme, die es schon seit Jahrtausenden gibt? Und so könnte man weiter fortfahren. Der Mensch passt sich etwas an. Ich will das nicht kleinreden, dass man die Umwelt schützt, dass man nicht Müll wegwirft oder die Meere verseucht. Aber sich so hinzustellen, wie es eben auch zu DDR-Zeiten, die Älteren werden es noch wissen, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das war so ein schöner Satz. Gott wird nicht mehr mit einbezogen. Es ist alles, der Mensch macht alles von sich aus. Ja, ohne Gott leben funktioniert. Das will ich nicht abstreiten. Ohne Gott zu leben, das funktioniert. Aber es endet in einer tiefen Traurigkeit, in einer ungestillten Sehnsucht und großen Enttäuschungen. In einer Sehnsucht nach dem Unwiederbringlichen. Ja, hier so weit und dann zack. Wir lesen es am Beispiel von armen Lazarus und dem reichen Mann. Was hätte er nicht alles versucht, um andere vor diesem Schicksal zu bewahren? Ja, wenn nur wenigstens meine Brüder und wenn ich schon, aber. Und da habe ich eine Begebenheit gefunden. Da heißt es, der rüstige Herr aus traditionell christlicher Familie war 76 Jahre alt, aber fühlte sich hinter dem Steuer seines Autos sicher 10 Jahre jünger. Er dachte nicht daran, das Autofahren aufzugeben und noch weniger dachte er über den Tod nach. Als ihn ein Christ, der ihn kannte, fragte, mein Herr, wie wird es denn, wenn Sie das Steuer einmal aus der Hand geben müssen? Da antwortete er, darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Aber es kann geschehen, dass Ihnen ganz plötzlich das Lebenssteuer aus der Hand genommen wird. Wo gehen Sie dann hin? Mit seinen Fingern nach unten zeigend, antwortete er, 1,5 Meter tiefer, dann ist es vorbei. Damit brach das Gespräch ab. Kurze Zeit später trafen sie sich noch einmal. Der Christ kam auf das vorhergehende Gespräch zurück und fragte, Sie meinen doch nicht ernsthaft, dass das Grab das Ende ist. Sie haben eine unsterbliche Seele und wohin geht diese, wenn sie sterben? Ein bisschen unwillig, weil er schon aufs Neue wieder mit dieser unangenehmen Frage belästigt wurde, sagte der Mann, überlasse das mal meinem Pfarrer. Ich habe ja nicht umsonst mein Leben lang die Kirchensteuer bezahlt. Und was sagt die Bibel dazu? Ich lese nur eine Stelle aus. Sie ist Jeremia 42, 19b bis 21. Der Herr hat zu euch geredet, ihr Überrest von Juda. Zieht nicht nach Ägypten. Wisst bestimmt, dass ich es euch heute ernsthaft bezeugt habe. Denn ihr habt um den Preis eurer Seelen geirrt. Ja, und so ist es. Wenn man sich um den Preis seiner Seele irrt, wie dieser Mann hier. Es ist furchtbar, sich um den Preis seiner Seele zu irren. Ja, nun geht es weiter. Entscheidet sich der Mensch für ein Leben mit Gott, dann ist das ein Wandern auf sonnigen Höhen. Immer zu Friede und Freude. Wir wissen aus Erfahrung, dass diese Tage manchmal ziemlich rar sind. Bei manchen Menschen, auch bei Christen, sehr, sehr rar. Aber wenn sich ein Mensch für Gott bzw. für Jesus entscheidet, dann bekommt er von ihm Geschenke. Glauben, Liebe, Hoffnung, Vergebung und ein noch über alle Maßen großes Geschenk. Er gibt ihm sein Wort. Wenn jemand sagt, ich gebe dir mein Wort, dann gilt das bei Gott auf alle Fälle. Denn jetzt kommt wieder der Mund Gottes ins Spiel, wie zum Anfang der Menschheitsgeschichte. Und da lesen wir in Matthäus 4, 3 und 4. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Broten werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Und Jesus nimmt hier die Worte auf, die in 5. Mose 8, Vers 3 stehen, wo Mose dem Volk den Spiegel vorhält über all das, was sie getan bzw. nicht getan haben vor Gott. Das Leben des Menschen beginnt, indem Gott ihm seinen lebendigen Odem schenkt, aus seinem Mund. Und es kann gelingen, dieses Leben, weil Gott aus seinem Mund Worte spricht, die zum Gelingen gedacht sind. Wie jeder Wiedergeborene sie dann beherzigt bzw. auf sich bezieht, ist eine persönliche, aber ganz bedeutsame Angelegenheit. Ja, und dann fragt man sich, was sind das für Worte, die aus dem Mund Gottes gehen? Diese Worte sind uns mehr oder weniger gut bekannt. Und ich möchte sie nochmal aufzählen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat bzw. den Feiertag heiligen. Ehre Vater und Mutter. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Haus, Vieh und so weiter. Ja, nun könnten wir die Nase etwas hochtragen und sagen, also, wie der reiche Jüngling, also im Großen und Ganzen stehe ich da gar nicht so schlecht da. Also, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und dann plötzlich kommen mir die Worte Jesu in den Sinn, wo er sagt in Matthäus 5, den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten, sonst Gericht. Ich aber sage euch, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, beziehungsweise Verrückter, der ist des Höllenfeuers. Ja, nun könnte man ja sagen, ja, der Herr Jesus da, das Alte Testament sagt es ja nun eindeutig und jetzt sagt er, ich aber sage euch, das heißt, das andere ist alles Quatsch und das müsst ihr nicht. Im Jüdischen ist es so, dass die Rabbis aus der Tora vorlesen und dann sagen, ich meine dazu jetzt Folgendes. Und das ist dieses Wortteil, dieses Satzteil, ich aber sage euch. Also Jesus sagt, ich sage dazu noch Folgendes, und zwar, so geht es los, wenn du es so machst zu deinem Nächsten oder ihn beschimpfst, dann geht der Totschlag schon los. Deshalb macht das Jesus so scharf und sagt das noch einmal nicht, das ist Quatsch, was die Gebote sagen, sondern so geht's los. Wie scharf ist dieser Grat, auf dem wir wandern? Das merken wir. Und da wartet einer unten, dass wir abstürzen, dass wir abrutschen. Und er freut sich schon darüber. Ich hatte letztens eine Sendung über den Hindelanger Klettersteig gesehen. Ich weiß manchmal, vielleicht zufällig auch jemand gesehen hat. Es ist einer der schönsten Alpenklettersteige. Der Alpenverein, wenn ich ein bisschen mehr mit dem Internet fähig wäre, da hätte ich vielleicht eine Scholze ihr Bild gegeben. Aber das ist mir erst zu spät eingefallen. Der Alpenverein hat an schwierigen Passagen Stahlseile gespannt und in gewissen Abständen das Seil mit Ösen im Felsen verankert. Und als der Bergführer die Gruppe, die mit ihm ging, über alles informierte, da bekamen sie alle diese Kletterausrüstung. Ein Helm, ein Klettergeschirr und jede Menge guter Ratschläge. Das Klettergeschirr und der Umgang damit waren für mich ein sehr gutes Beispiel für unser Leben am Mund Gottes. An diesem Klettergeschirr waren zwei kurze Seile und am Ende je ein Karabinerhaken. Also ich weiß nicht, viele waren sowas schon mal mitgemacht haben oder erlebt haben. Und diese zwei Seile endeten am Körper in einen kleinen Beutel. Und in diesem Beutel waren die Seile eng aufgewickelt. Und im Falle eines massiven Sturzes am Stahlseil, also wenn man noch dran hängt, da entknoten sich die Seile im Beutel und federn den Ruck, den es sonst geben würde, auf ein erträgliches Maß ab. Und immer wieder, vorher und auch während der Klettertour, ermahnte er immer wieder die Leute, dass immer ein Haken am Seil bleiben muss, egal was. Ob sie umsteigen an ein anderes Seil oder ob sie irgendwas, ein Haken muss immer am Seil bleiben. Und er hat sie immer wieder darauf hingewiesen. Und ich glaube, es ist in unserem Leben mehr als zwei Karabinerhaken, die uns halten am Seil des Lebens. Aber nennen wir sie Glauben oder Vertrauen, oder nennen wir sie Vergebung oder Liebe oder Hoffnung. Ein Haken muss immer am Seil bleiben, dass wir nicht stürzen. Dieser Haken des Vertrauens, dieser Haken des Glaubens. Wenn ich dann das aufgreife, was Jesus sagt, den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten, ich aber sage euch. Und schon würden wir wieder abrutschen. Schon würden wir uns wundern, dass unsere guten Bergschuhe nicht sicher genug sind. Dass es sich herausstellt, dass es abgelatschte Schuhe sind, die uns keinen Halt geben. Gut, dass der Haken der Vergebung hält. Und wenn wir weiter in der Bergpredigt lesen, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, was gesagt ist, ich aber sage euch, immer wieder würden wir abrutschen und in die Tiefe stürzen. Wenn wir nicht an diesem Seil hängen würden. Dieses Stahlseil hat Gott durch Jesus Christus für uns gespannt. Und die Bolzen mit den Ösen, die im Fels verankert sind, sind die Nägel, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Ich musste gerade in den Predigten in der Karwoche oder Karfreitag daran denken, wo man so schnell darüber hinwegliest. Da steht, dass sie Jesus eine Dornenkrone aufs Haupt gesetzt haben. Aber im Nachhinein lesen wir dann, dass sie ihn mit dem Stock auf den Kopf geschlagen haben. Da hatte er aber bereits die Dornenkrone auf. Und das hat er für uns ausgehalten. Das Seil hält und Gott hat sein Wort darauf gegeben. Und wer nicht von sich aus den Haken löst, der wird vielleicht mit Blessuren das Ziel erreichen, aber erreichen. Zuweilen kann es auch vorkommen, dass wir tiefer stürzen, wenn die aufgerollte Seilreserve zum Zuge kommt. Selbst dann wird uns Gott nur so viel zumuten, dass wir es ertragen können und der Sturz abgefedert wird. Das Wort aus dem Mund Gottes begleiten uns auf unserer Tour. Und es sind nicht nur Worte wie du sollst oder du sollst nicht, sondern es gibt auch andere Worte. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder auch ein anderes, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Uns fallen bestimmt noch viele Worte ein, die uns im Leben begegnet sind. Worte aus dem Mund Gottes wollen Leben gelingen lassen, wollen uns wachsen lassen, dass wir wirklich Licht und Salz sein können. Aber Leben am Mund Gottes heißt auch Verantwortung übernehmen und nach den anderen zu schauen. Zu schauen, dass die ganze Truppe heil am Ziel ankommt. Leben am Mund Gottes heißt auch verzichten können auf den eigenen Vorteil. Verzichten können auf Anerkennung, damit der andere sich nicht völlig ungeeignet oder abgehängt vorkommt. Ja, wir sehen, so ein schmaler Klettersteig ist nicht immer einfach. Aber etwas ist schön an so einer Bergtour, die Aussicht ist wunderbar. Die Aussicht und die Fernsicht. so das Wetter schön ist, ist überwältigend. Und das ist auch in unserem Glaubensleben so. Die Aussicht, die Fernsicht, die die anderen nicht haben, die haben wir. Dank seiner Zusagen. Der Weg aber, der ans Verderben führt, der erschien breit und glatt. Da ist nichts, was uns stört. Ja, einmal werden wir dann endlich das Ziel unserer Bergtour erreichen. Vielleicht etwas lädiert. Wir haben auch selber schon im Dachsteingebirge bis aufs Letzte gekämpft und dann Schmerzen hier und dort abgekämpft, durstig, ausgepowert. Aber es ist geschafft. Die Strapazen verblassen und wir sind einfach nur froh und dankbar, dass alle angekommen sind. Bezogen aber jetzt auf unseren Lebensweg, wie weiter? Wie weiter? Das Leben beginnt mit dem Atemzug aus Gottes Mund. Wir leben nach den Worten aus Gottes Mund. Und wir lesen dann in 5. Mose 34. Die Verse, ja, halt, das ist verkehrt. 5 und 6. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab. Und wörtlich heißt es, aber, und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Mund oder am Mund des Herrn. So ist es wörtlich übersetzt. Er starb nach dem Mund oder am Mund des Herrn. So wie Gott dem Menschen seinen Odem eingehaucht hat, so nimmt er ihn hier, wie bei Mose, wieder zu sich zurück. Gott, der Geber des Lebens, darf es auch wieder nehmen. Und nur Gott. Keiner hat das Recht, einem anderen den Lebensodem zu nehmen. Es geht aber hier nur um das irdische Leben. Denn das Ewige bei Gott mit Jesus Christus fängt erst richtig an. Denn wir haben ja durch unseren Herrn und Retter schon hier auf Erden Anteil an diesem ewigen Leben, in den Wohnungen Gottes, weil wir ja Erben sind. Wir sind ja schon als Erben festgehalten, als Kinder und Erben. Und wenn wir alles in allem, im Großen und Ganzen betrachten, dann schickt uns Gott durch seinen Mund ins Leben. Er begleitet uns durch seinen Mund durchs Leben und er holt uns durch seinen Mund zurück zu sich ins ewige Leben. Oder ich möchte es mal etwas poetisch ausdrücken. Was gibt es eigentlich Schöneres für einen Menschen, als von einem Kuss Gottes ins Leben geschickt zu werden, im Leben an den Lippen Gottes zu hängen und mit einem Kuss Gottes wieder heimgeholt zu werden? Amen.